Unverkennbar, das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Ulf Schirmer mit einer Bearbeitung von Klaus Doldingers Tatortmelodie. Wenn sonntagsabends um 20.15 Uhr diese markante Tonfolge läuft, heute übrigens mit dem bayerischen Ermittlerteam Bartitsch und Leitmeier, dann sitzen wieder zig Millionen deutsche Hilfsermittler in ihren Fernsehsesseln und Sofas und gehen mit auf Verbrecherjagd. Auf der Lauer, die Jagd, heißt unsere SWR2-Matinee heute. Und wir interessieren uns jetzt für Ermittler und deren Jagdinstinkt. Norbert Horst ist Kriminalhauptkommissar im Ruhestand, hat also jahrzehntelang selbst Verbrechen aufgeklärt. Und er ist Krimi-Autor. Das passt natürlich perfekt in unser Beuteschema heute. Hallo, Herr Horst.
Guten Tag.
Herr Horst, nach der Vorlage kann ich natürlich nicht anders. Sind Sie Tatortgucker?
Ich gehöre zu der Sorte Polizisten, die Tatort schauen. Also es gibt die, die das auf gar keinen Fall schauen und jeden Montagmorgen schimpfen, was für ein Blödsinn da gemacht wird. Und ich bin einer, der es schaut, weil ich finde, wenn die Story stimmt, wenn es spannend ist, wenn die Dialoge stimmen, dann kann ich das gut anschauen, auch wenn das nichts mit der Realität zu tun hat.
Das hat nichts mit der Realität zu tun. Wir sehen da ja oft so Einzelgängertypen oder so Leute, die auch mal auf eigene Faust ermitteln. Wie nah ist denn das vom Arbeitsalltag im Kommissariat?
Also die haben sich schon so ein bisschen angeglichen. Zum Beispiel ist es eben so, dass die Spurensicherer jetzt auch in weißen Mänteln rumlaufen oder in weißen Anzügen, weil es eben mittlerweile darum geht, dass Hautpartikel an Tatorten gesichert werden, die DNA enthalten. Aber dann kommt meistens der smarte Ermittler, der Hauptkommissar, im wehenden Mantel mit Straßenschuhen und latscht einmal so durch den Tatort. Und das passiert dann natürlich nicht. Und einiges hat sicherlich mit der Realität zu tun, vieles aber nicht. Und ich sage das immer, weil ich das auch bei meinen Lesungen sage, ich sage das mit großem Respekt, ich sage das auch nicht despektierlich. Ich weiß, dass die Drehbuchautoren da wahrscheinlich in einem Korsett sind, aber natürlich kann man da an vielen Stellen anknüpfen und es hat vieles nichts mit der Realität zu tun.
Ja, wie ist denn das bei Ihnen, in Ihren Kriminalromanen? Wie schildern Sie da die Ermittlungsarbeit?
Zwei Dinge dazu. Ich nehme bewusst keine realen Fälle, die ich erlebt habe. Ich habe so viele Jahre in Mordkommissionen auch ermittelt. Aber meine Ermittlungsarbeit, die ist absolut so, wie sie auch in der Realität ablaufen würde. Das war, glaube ich, auch am Anfang, so Ende der 90er, meine erste Motivation, einen Krimi zu schreiben. Also geschrieben habe ich schon ganz lange andere Dinge, Kurzgeschichten und so. Aber ich habe mir gedacht, versuch doch mal, weil ich damals eben auch lange in Mordkommissionen ermittelt hatte und diese Arbeit immer entgegen dem Klischee empfunden habe. Das heißt also, Krimi ist spannend und Polizeiarbeit ist langweilig. Und ich fand eben große Teile der Polizeiarbeit, gerade in Ermittlungskommissionen, überhaupt nicht langweilig. Und da habe ich probiert, versuch doch mal einen Krimi zu schreiben, der literarischen Ansprüchen genügt, der realistisch ist und der trotzdem als Krimi funktioniert.
2003 haben Sie Ihren ersten Kriminalroman veröffentlicht. Leichensache heißt er, um den Kriminalhauptkommissar Konstantin Kirchenberg. War das für Sie so eine Art Seitenwechsel?
Nee, Seitenwechsel war das nicht. Aber es war schon etwas, dass man so anders draufschaut. Und auch dieser Titel Leichensache ist zum Beispiel ein Terminus technicus von der Polizei. Also Polizei hat sehr viel mehr mit Tod zu tun, als das im Krimi ist. Das sind keineswegs nur die Ermordeten. Sondern wenn Sie in so einer Stadt wie Bielefeld, wo ich im Wesentlichen ermittelt habe, da haben Sie im Jahr ungefähr 500 Leichensachen, so heißen die. Das heißt Tote, bei denen der Arzt keinen natürlichen Tod bescheinigt hat. Und jede dieser Leichen ist eine Leiche für die Polizei. Das heißt, da fährt erst ein Streifenwagen hin, dann fährt der Leichensachbearbeiter, so heißt er wirklich, dahin und schaut sich die Leiche ganz genau an, schließt eben aus, wenn der Arzt keinen natürlichen Tod bescheinigt hat, dass es eben ein gewaltsamer Tod war.
Wie ist denn das mit der Sprache? Profitieren Sie davon, den Amtsjargon zu kennen oder kann man den ansonsten im literarischen Krimi eher nicht gebrauchen? Ich meine, Leichensache, das ist ein Begriff, da horcht man schon mal hin, aber wenn Sie das so technisch beschreiben, ist das ja irgendwie auch ein bisschen Amtsjargon, ne?
Ja, und ich habe ja so zwei Romanserien, also die ersten vier mit dem Ermittler Kirchenberg, den MK-Leiter, also ein Mordkommissionsleiter war, die sind in einer besonderen Sprache geschrieben, also Literaturwissenschaftler nennen es Stream of Consciousness. Die Perspektive war so, dass man im Kopf dieses Ermittlers saß, streng monoperspektivisch und man hat eigentlich nur mitbekommen, was er sieht, was er hört, was er sagt und was er denkt. Und daraus ist ein Roman geworden. Und da war natürlich viel Beamtendeutsch drin. Aber das müssen Sie natürlich, wie soll ich sagen, literarisch bearbeiten. Auch dann kann Beamtendeutsch einen literarischen Wert haben, wenn Sie zum Beispiel einer Obduktion beiwohnen und Sie kriegen mit, wie der Obduzent völlig technisch seine Arbeit beschreibt. dann kriegen Sie mit, wie diese Sprache sehr, sehr kühl und ja rational etwas beschreibt, was eigentlich ein grausamer Vorgang ist, nämlich eine Leiche aufzuschneiden und da alles Mögliche rauszunehmen und zu untersuchen. Mhm. Und wenn man es so macht, finde ich, kann Beamtenjargon auch literarisch einen Wert haben.
Ja, tatsächlich wurden sie für die Kirchenberg-Romane auch gleich gelobt. Das waren ihre ersten vier. Der erste, Leichensache, hat den Friedrich-Glauser-Preis als bestes Debüt bekommen. Todesmuster, der zweite, ist dann mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet worden. Weil man auch gesagt hat, so eine Herangehensweise, die gab es bis dahin in der Krimiliteratur eigentlich nicht, diese Innensicht.
Genau. Und das hat natürlich zwei Seiten. Wie gesagt, es war ein literarisches Experiment. Darum gewinnt man damit Preise und gute Kritiken. Aber man muss auch sagen, es stellte schon einen gewissen Anspruch an Leser. Und es gab eben auch viele, die sagten, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und nach 30 Seiten habe ich es gelassen.
Mhm. Deshalb haben Sie dann Ihren zweiten Ermittlertypen entwickelt, den Hauptkommissar Thomas Adam Steiger. Was ist denn das für ein Typ?
Steiger ist ein bisschen älter als Kirchenberg. Möglicherweise hat es damit zu tun, dass ich auch selbst älter geworden bin. Ich wollte meine Protagonisten immer so konzipieren und anlegen, dass sie nicht irgendwie so was Besonderes haben. Dass sie Leute sind, also eine Kollegin Elisabeth Herrmann hat es mal nett ausgerückt, dass das jemand ist, mit dem man gerne abends ein Bier trinkt an der Theke. Mhm. Die sollten schon allein leben, weil man da mehr anknüpfen kann, aber nicht einsam sein. Sie sollten unter diesem Alleinsein nicht leiden. Und sie sollten schon auch ein kritisches Verhältnis, also Steiger hatte auch ein kritisches Verhältnis zu dem Polizeibetrieb, aber er war mehr Polizist, als er sich selber innerlich zugestand.
Mhm. Wie viel von Ihnen selbst steckt denn in diesen Ermittlertypen drin? Also sehen Sie sich da in irgendeiner Art und Weise auch natürlich literarisch verändert selber drin?
Ich habe das natürlich am Anfang meiner Schreiberei immer vehement bestritten. So, meine Frau sagt, lass das. Also ich finde, ein sehr kluger Satz über das Schreiben ist, in guten Büchern erfährt man viel über die Figuren, in schlechten Büchern viel über den Autor. Und ich finde, da ist was dran. Aber natürlich kann man überhaupt nicht vermeiden, wenn man eine Figur kreiert, die auch noch beruflich im selben Feld tätig ist wie man selbst, dass da auch etwas drinsteckt. Ich glaube, ich stecke in all meinen Figuren. Aber natürlich hat Steiger auch etwas von mir, klar. Mhm,
ja, klar. Welche Rolle spielen denn die Begriffe Jagdfieber und Jagdinstinkt? Also jetzt für Ihre Figuren, aber auch für Ihr Leben als Ermittler selber halt. Also sind das Begriffe, mit denen Sie was anfangen können?
Also mit dem, was dahinter steckt, kann ich was anfangen. Ich kann auch mit Jagdfieber was anfangen. Das hat so ein bisschen irgendwie, weiß nicht, denke ich immer an so Filme wie Deer Hunter und so weiter dabei. Und das macht es ein bisschen negativ. Ja. Aber das ist so, also gerade in Mordkommission, ich habe über meinen Büchern immer so einen Überbegriff. Und gerade das erste Buch, Leichensache, da wollte ich einfach beschreiben, weil das einfach so ist, dass man in dieser Ermittlungsarbeit, wenn man in einer Mordkommission ist, da ist man eigentlich mit nichts anderem auch innerlich beschäftigt als mit diesem Fall. Natürlich, nach 3-4 Wochen lässt das nach, aber so die erste Zeit, wenn man den Täter wirklich nicht hat, so war das bei mir und ich weiß das auch von vielen Kollegen, da gibt es innerlich eigentlich nichts anderes, an das man denkt, als dieser Fall. Es wird auch über kaum was anderes gesprochen. Vielleicht das Champions League-Finale, wenn es gerade stattfindet, bei 5 Minuten oder so. Ja, irgendwie so etwas. Mhm. Also man arbeitet in der Mordkommission die ersten 1-2 Wochen sicherlich 14, 15 Stunden am Tag. Kommt darauf an, wie das Spurenaufkommen ist. Und man ist eigentlich mit nichts anderem beschäftigt. Und selbst wenn man nach Hause fährt, klar, aus Datenschutzgründen dürfte man der Ehefrau nicht viel sagen, aber auch da reflektiert man natürlich, was gewesen ist. Und auch da ist häufig das noch Thema. Also ich kann darum mit diesem Begriff Jagdfieber oder das, was man meint, sehr, sehr viel anfangen, weil ich es exakt so erlebt habe, dass gerade bei diesen Fällen, es geht einfach um was. Und bei Mordkommissionen ist es einfach so, dass sie, ich sag mal, aus dem Vollen ermitteln. Wenn Sie einen Fahrraddiebstahl haben, werden Sie keine DNA-Analyse machen. Aber bei einer Mordkommission, da ist weder personell noch finanziell, werden Ihnen da irgendwelche Hindernisse in den Weg gelegt. Wenn Sie da noch 10 Leute brauchen, dann werden die aus dem Rest der Kripo rekrutiert. Und das ist dann einfach so. Und es ist einfach sehr wichtig, man hat das Gefühl, wirklich an etwas relativ Wichtigem beteiligt zu sein. Und ja, mit mir hat das immer sehr viel gemacht.
Ja. Jagdtrieb und Jagdfieber sind zwei Schlüsselkompetenzen beim Ermitteln und wahrscheinlich auch beim Krimi-Schreiben. Norbert Horst kennt beide Seiten der Verbrecherjagd. Herr Horst, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Alle 8 bisherigen Kriminalromane von Norbert Horst sind im Goldmann Verlag erschienen. Seinen jüngsten Krimi, Bitterer Zorn, haben wir ja heute im Matinee-Rätsel verlost. Sie hören die SWR2 Matinee. Auf der Lauer, die Jagd heißt die Sendung. Und hier gibt's jetzt eine wilde Jagd auf den Tasten.